geht darum, die vorhandenen Technologien, dass man die konfiguriert auf die Immobilienbranche anwendet. Die Idee, dass man from scratch ein neues Programm schreiben muss, dass man from scratch eine neue Technologie entwickeln muss, ist nach meiner Auffassung eine Sackgasse.
The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich willkommen zu The Property Podcast. Mein heutiger Gast ist Dr. Thomas Herr, der vielen in der Branche wahrscheinlich bekannt ist als Gründer und Geschäftsführer des technischen Immobilienberatungsunternehmens THP, dem Vorläufer der Valtec, die heute zu CBRE gehört. So war er auch in der Folge bei CBRE tätig als EMEA Head of Innovation und nicht zuletzt auch CEO des PropTechs Evana. All dies sind nur Teile seines Lebenslaufes, den ich in der Vollständigkeit hier nicht vorlesen kann. Hallo Thomas, schön, dass du da bist und ein bisschen mit uns deine Erfahrungen in der Immobilienbranche teilen möchtest.
Ja, danke für die Einladung, Jörg.
Wir starten in den Podcast immer mit drei Lieber-Oder-Fragen, um ein bisschen mehr zu dir erfahren und ein bisschen zu erfahren, wie du denkst. Es gibt nur zwei Regeln, du musst dich entscheiden und du darfst gerne was zur Entscheidung sagen. Und meine erste Frage ist, lieber Berlin oder London?
Berlin, aber ganz einfach, ich bin in London auch engagiert, bin auch gerade dabei, ein Haus zu bauen in London. Und London ist für mich die einzige wirkliche Metropole in Europa. Aber ich bin in Berlin geboren, ich bin verwurzelt mit der Stadt. Und insofern, du hast gemerkt, ich habe ein bisschen länger überlegt. Aber London ist total spannend, aber ich würde dann, wenn es hart auf hart käme, mich wahrscheinlich für Berlin entscheiden.
Okay, das lange Nachdenken ist nicht schlecht, dann ist meine Frage gut. Lieber Immobilien kaufen oder mieten?
Lieber kaufen.
Das habe ich mir gedacht. Und wenn du heute nochmal einen Beruf wählen müsstest, lieber Bauunternehmer oder Politiker?
Bauunternehmer.
Okay, da zwei klare Antworten. Du bist ganz lange schon in der Immobilienbranche tätig, warst, soweit ich weiß, zumindest nie selber Bauunternehmer, bist aber ganz ungewöhnlich, zumindest für viele andere Unternehmer in der Branche, eingestiegen in das Berufsleben als Tischler. Wie kam es dazu und warum bist du heute kein Tischler mehr?
Muss ich ein bisschen weiter zu ausholen. Erstens bin ich natürlich noch in der Zeit groß geworden, als man gesagt hat, Handwerk hat goldenen Boden. Mhm. Ja, also insofern, Junge, lernen erstmal was Vernünftiges, studieren kannst du immer noch so ungefähr. Ja. Ist ja heute eigentlich oft umgekehrt. Mhm. Also es wird der handwerkliche Beruf nicht mehr unbedingt als eine Basis eines erfolgreichen und auch abgesicherten Lebens gesehen, was ich schade finde.
Ja. Ja.
Also ich denke mal, wir haben da eine ganze Menge verloren. Es wäre zum Beispiel ein großes Anliegen, dass man da, sagen wir, die Wertschätzung von praktischen Berufen nicht nur im Rahmen der Bezahlung, sondern auch im Rahmen der Stellung in der Gesellschaft wieder ein Stück erhöht. Aber der tatsächliche Grund, warum ich das gemacht habe, da muss ich, wie gesagt, etwas ausholen, weil ich bin im Osten in der DDR groß geworden und bin in, ja, ich würde mal sagen, relativ privilegierten Verhältnissen da aufgewachsen. Nicht als Sohn eines Politbüromitglieds, ja, also so privilegiert dann nicht, aber doch, ich bin, wie gesagt, in dieser Zeit groß geworden, wo es doch relativ harte Karriereentscheidungen zu treffen gab. Und in meinem Fall wäre das entweder der klassische Weg über eine der Eliteschulen des Systems, dann zur Armee und dann in die politische Studienrichtung. Um das zu verhindern, konnte man relativ elegant sagen, ich möchte mich erstmal in der sozialistischen Produktion bewähren. Mhm. Und was ist da besser als sozusagen sagen, ich gehe jetzt mal und lerne einen Beruf und arbeite da. Der Beruf selber hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe praktisch meine ganz normale Lehre gemacht, habe dann parallel zur Lehre eine Abendschule Abitur gemacht und bin dann, klar, Wehrdienst war notwendig in der DDR, bin danach zum Architekturstudium gegangen.
Mhm. Und das fand ich eine ganz interessante Kombination. Also Tischler, sehr handwerklich, sehr direkt am Objekt und dann Architektur, wo es ja eher dann wieder in eine konzeptionelle Arbeit geht. War das für dich ein Zusammenspiel oder eher eine Dissonanz dann?
Gut, es gab in der DDR drei Möglichkeiten, Architektur zu studieren, an der Kunsthochschule in Weißensee, an der Uni in Weimar und an der Uni in Dresden. Und ich habe mich dann ganz bewusst für die Uni in Dresden entschieden, weil die eine sehr, sage ich mal, bauingenieurorientierte Architekturausbildung hatte, okay. Also doch eine sehr stark am Machen orientierte Ausbildung. Und da sehe ich jetzt, also nicht unbedingt eine Diskrepanz. Natürlich habe ich mich als junger Architekturstudent und als junger Architekt auch mit Dingen beschäftigt, die sich jetzt eher auf so einer philosophisch-theoretischen Ebene bewegen. Mhm. Ja, ich habe eine Veranstaltungsreihe, dann für sich Stadtgestalten an der Brotfabrik in Berlin. Das ist so ein Club in der Nähe von der Hochschule Weichensee, geleitet, wo wir uns sozusagen diskursiv mit allen möglichen Themen der Gestaltung der menschlichen Umwelt beschäftigt haben. Ich habe 10 Jahre lang in Berlin mit Unterstützung von verschiedenen Institutionen und Personen ein Architekturfilmfestival gemacht, in Zusammenarbeit mit der Architekturfilmbiennale in Graz. Also dieses Film und Architektur e.V., den wir da gegründet haben. Also mit solchen theoretischen Themen habe ich mich auch beschäftigt, aber es war eigentlich für mich immer klar, dass am Ende des Tages nicht die Theorie, sondern die gebaute Umwelt zählt. Und deswegen sehe ich jetzt zwischen einem handwerklichen Beruf auf der Baustelle und der planerisch-konzeptionellen Seite, die diese Tätigkeit vorbereitet, kein Widerspruch.
Das passt auch ein bisschen zu dem, zumindest habe ich das so gelesen, von dir beschriebenen Weg in die Immobilienbranche als Übersetzer zwischen technischen Fachleuten und Juristen und Kaufleuten. Warum bist du da ein guter Übersetzer gewesen?
Ich denke, das hat was mit der Architekturausbildung zu tun. Eine gute Architekturausbildung ist nicht zwangsläufig eine nur auf den Entwurf fokussierte Ausbildung. Das ist das, wo natürlich in einem Architekturstudium ein großer Wert drauf gelegt wird und das, womit sich die Star-Architekten von anderen unterscheiden. Aber ich denke, eine gute Architekturausbildung vermittelt die Komplexität des Bauens, die wirklich von Mitarbeiterführung der unterschiedlichsten Ebenen oder sagen wir mal Menschenführung, wenn man so will, ja, vom Bauherrn bis zum denjenigen, der die Baustelle putzt, sage ich mal, die man betreuen muss. Es hat Komponenten der Gestaltung, es hat Komponenten des Technischen, also praktisch, wie kann ich strukturell, wie kann ich haustechnisch so ein Gebäude zu diesem System verbinden, was da ist. Und dann hat es natürlich die Fragen, wie wird das finanziert, wie wird das versichert, wie wird das vertrieben. Und es hat natürlich die Fragen der ganzen Rechtsverhältnisse, die dort entstehen, die juristisch begleitet werden müssen, die Verhältnisse zur Gesellschaft, Bauanträge, Bebauungspläne und so weiter. Also es ist ein Studium, was einen wirklich einen sehr generalistischen Ansatz hat. Und deswegen sind nach meiner Auffassung Architekten prädestiniert für diese Aufgabe, wenn sie eine Erziehung oder eine Ausbildung genossen haben, die eben nicht nur sich auf das Gestalterische fokussiert, was sie nach meiner Meinung nicht sollte. Es hat noch einen anderen Aspekt, nämlich der, dass Architekten prädestiniert sind, in einer unsicheren Situation Entscheidungen zu treffen. Man fängt als Architekt oftmals wirklich auf einem weißen Blatt Papier an und muss relativ komplexe Dinge antizipieren. Und deswegen glaube ich, dass Architekten auch prädestiniert sind, in unserer zunehmend unsicheren und nicht definierbaren Welt wirklich solche Setzungen vorzunehmen und zu sagen, pass auf Menschen, wir gehen jetzt mal in die Richtung. Ich kann euch nicht garantieren, dass die Richtung richtig ist, aber ich kann euch garantieren, dass wir zumindest mal in Bewegung kommen. Und wenn wir unterwegs merken, dass wir woanders hin müssen, müssen wir die Boje halt umsetzen. Ja, und so bewegen wir uns zwischen den Bojen, die Fahrtrinne bezeichnen, und als Architekt ist man eigentlich ja derjenige, der prädestiniert ist, diese Bojen zu setzen.
Du warst auch länger dann als Architekt oder zumindest in Architekturbüros tätig, aber, und das ist mir aufgefallen, sehr früh, glaube ich, seit Ende der 20er oder Ende deiner 20er Jahre schon selbstständig beziehungsweise als Unternehmer. Warum warst du so früh gerne selbstständig?
Das war eine einfache Rechenaufgabe. Ich habe überlegt, wie viel kriegst du als Angestellter an Cash raus und wie viel kriegst du als Freelancer an Cash raus, und habe mich dann relativ schnell für Freelancertum entschieden. Wäre heute wegen Scheinselbstständigkeit und so wahrscheinlich nicht mehr möglich, würde kein Architekturbüro mitmachen. Aber das war eine einfache Überlegung. Also wenn du als Architekt angestellt bist, kostet dich deine Altersversorgung ungefähr 20% deines Bruttos. Wenn du in die Architektenkammer gehst, 15%, und wenn du es privat selbstständig machst, musst du 10% beiseite legen und kriegst am Ende überall das selber heraus im Rentenalter. Und das war da eine relativ einfache Entscheidung, das zu machen. Das war jetzt nicht unbedingt, dass ich mich jetzt selbstständig fühlen wollte, sondern das war eine finanzielle Überlegung.
Verstanden. Du hast aber trotzdem den Schritt gemacht, dann auch Unternehmer zu werden, spätestens, wenn man so will, mit der Gründung der THP in 2002. Warum?
Es war sogar noch früher. Ich habe als erstes eigenes Unternehmen 1999 mit zwei Partnern zusammen die D4-Partnergesellschaft gegründet. Mhm. Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, kirchliche Immobilieneigentümer bei der effizienteren Nutzung ihrer Immobilien zu unterstützen, weil das ein Riesenproblemfeld war. Ja, wir haben damals mal so eine Studie gesehen, dass die Kirchen in Deutschland 64 Milliarden nicht betriebsnotwendiges Immobilienvermögen haben und ganz viel natürlich Kirchenaustritte, die Regionalisierung, Teilgemeinden werden zusammengelegt, was passiert mit den restlichen Immobilien. Problem war nur, was wir unterschätzt haben, dass diese 64 Milliarden auf ungefähr 35.000 Entities verteilt sind, weil jede Kirchengemeinde ihre eigene Immobilieneigentümer ist und die Governance in der Kirche halt so ist, dass die Gemeinden verhindern können, was der Kirchenkreis will und der Kirchenkreis, was die Gemeinden wollen. Also insofern war das ein unglaublich kleinteiliges, mühsames Geschäft. Wir haben in den ersten 3 Jahren da Verluste aufgebaut und da habe ich für mich entschieden, dass das jetzt nicht der Weg vorwärts für mich ist und bin da ausgetreten. Aber meine Partner sind immer noch aktiv, also dieses Unternehmen gibt es immer noch und es wird zunehmend mittlerweile mit einem etwas anderen Fokus zunehmend erfolgreicher. Also insofern sind mittlerweile auch 20 Mitarbeiter. Also das geht weiter. Ich bin dann da raus und habe dann die THP gegründet, was ein Stück weit veranlasst war durch meine Tätigkeit, die ich sozusagen, um Geld für dieses eigene Unternehmen zu verdienen, wie es viele von uns ja machen, ja, als Freelancer für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, insbesondere Arthur Andersen, gearbeitet habe. Und in dem Zusammenhang, das war so Ende 90er, Anfang 2000er, kamen sehr viele internationale Investoren auf den Markt, die eine Dienstleistung nachgefragt haben, die technischen Due Diligence hieß. Und das habe ich zusammen in diesem Kontext Arthur Andersen, Pulver, Weiss und Partner in Deutschland mit aufgebaut. Und dann haben einfach Kunden gesagt, du, wir brauchen eigentlich unter deine Gutachten keinen Wirtschaftsprüferstempel. Kannst du nicht selber ein Unternehmen machen, das das tut? Mhm. Und so ist die THP entstanden.
Wir sind ja heute wird oft gesprochen von der Technisierung der Immobilie und dass eben alles mit Technologie durchdrungen wird, zumindest bei Gewerbeobjekten. Wie war das Anfang der 2000er Jahre? Was waren die relevanten Themen da?
Das ist ja alles ein alter Hut. Das letzte Smart Building Thema ist Ende der 80er, Anfang der 90er entstanden. Ja, wenn man sich so an Norman Foster, Renzo Piano, Richard Rogers erinnert, Hightech-Architektur war ja eine Art der Postmoderne, obwohl man es damals nicht ganz so begeben hat. Also die Übertreibung des Technischen als Gestaltungsmerkmal, muss man sich nur von Pompidou und so weiter angucken oder Lloyds Bank in London und so weiter. Diese Technologisierung war da. Das erste Gebäude, wo ich als Projektleiter des Generalplaners für BKG, was Kühn und Kühn tätig war, das Verbundnetzgasse in Leipzig, das ist eine zweischalige Fassade, das sind 25.000 Datenpunkte da drin. Also das ist ja nichts, was heute erfunden wurde, das Smart Building. Also insofern finde ich es immer total lustig, dass es so eine Zeitverzögerung gibt. Beim ökologischen Bauen gab es eine Zeitverzögerung. Das war Mitte der 70er in der Architektenschaft, kam das hoch. Und das hat irgendwie 40 Jahre gebraucht, ehe das, oder lass mal 30 Jahre sagen, ehe das sozusagen in der Immobilienbranche irgendwie Status quo war. Und beim Smart Building ist genau dasselbe. 25, 30 Jahre Zeitverzögerung, um neue Technik zu adaptieren, ist drin. Und das merken wir doch jetzt mit der Digitalisierung wieder ist. Doch, man braucht auch wieder 25, 30 Jahre, ehe das ankommt. Also die Immobilienbranche ist halt for better or worse halt ein total träges Tierchen.
Und siehst du das ähnlich und auch auf die Zukunft bezogen? Also glaubst du, dass quasi Immobilien jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo die inkrementellen Veränderungen immer kleiner, immer am Ende optimierter werden oder kommen dann noch auch große Schritte?
Also in der Idee kommen da natürlich große Schritte. Also wenn wir jetzt mal an energiepositive Objekte denken, wenn wir an andere flexiblere Nutzungsformen denken und so weiter, an der Hotelisierung aller Nutzungsklassen, das sind alles Themen, die sind aber immer im Konzept immer sehr viel weiter und in der jetzt noch mit unseren neuen medialen Möglichkeiten, Social Media etc. noch viel mehr gehypt. Ich glaube, es wird über nichts mehr, wurde früher so viel gesprochen wie heute. Also wir haben heute verzehnfacht unsere Geschwindigkeit, über Dinge zu berichten. Aber wir haben unsere Geschwindigkeit, Dinge zu ändern, nicht verändert. Und man muss, glaube ich, da ein Stück zurücktreten können und sagen, diesen Hype, es ist gut, dass es diese Intention gibt. Aber guck dir zum Beispiel modulares, vorgefertigtes Bauen an. Ja. Die DDR war, weil es eben ein zentralistischer, diktatorischer Staat war, eben in der Lage, eine Wohnungsbaupolitik auszugeben, die sich rein auf Plattenbau konzentriert hat. Und die gesamte Bauindustrie wurde auf den Plattenbau hin optimiert. Das Architektur wie in den letzten beiden Jahren hast du nicht mehr gelernt zu entwerfen, sondern hast du die Kataloge von WBS 70 und SKWS 75 auswendig gelernt und anzuwenden gelernt. Ja. Also im Prinzip ist ja dieses modulare Bauen auch nichts anderes als das, was in der DDR getrieben wurde. Und die Objekte wurden so perfektioniert, also durch den Gehirnschmalz reingegangen, wie ich die Betonstärken nochmal reduzieren kann, wie ich den Stahlanteil nochmal reduzieren kann, einfach um materialeffizienter zu bauen. Und deswegen sind diese Hütten so ausgequetscht, dass du da heute nicht mal mehr eine Dachaufstockung drauf machen kannst, weil das die Statik nicht mitmacht. Ja? Und du kannst da auch kein Loch reinschneiden, weil das die Statik nicht mitmacht. Also insofern sind das, was wir da erlebt haben, eine Übertreibung dieses Modularisierungs- und Prefab-Gedankens. Und jetzt kommen wir in die nächste Iterationsstufe. Und da sind wir wieder im dialektischen Denken bei unserem Hegel mit der Negation und der Negation. Wir kommen in die nächste spiralförmige Entwicklung und sind sozusagen eine Etage höher wieder an derselben Stelle. Und insofern muss man das Ganze, glaube ich, historisch betrachten und in einer historischen Linie betrachten und muss auch, sag mal, eine gute Differenzierung machen zwischen dem, was gehypt ist und was Konzept ist und dem, was die Wirklichkeit ist.
Wenn wir von Hype und Wirklichkeit sprechen, fände ich es spannend, einmal kurz auf das Thema künstliche Intelligenz zu blicken. Du warst selbst CEO von Evana, einem PropTech-Unternehmen, was künstliche Intelligenz entwickelt, auch schon lange vor dem jetzt, sagen wir mal, dieses und letztes Jahr entstandenen Hype um generative KI. Aus der Erfahrung von Evana und vielleicht auch jetzt aus dem Blick von heute, wie blickst du auf KI und die Immobilienbranche?
Also die Immobilienbranche wird sich der revolutionären Gewalt von KI nicht entziehen können. Ich denke mal, es wird sie anders an anderen Stellen treffen, als sie jetzt erwartet werden. Aber weil du Evana ansprichst, natürlich haben wir dort... KI ist ein ganz breiter Begriff. Das geht ja von regelbasierten Anwendungen bis zu wirklich Deep Learning, zu das, was jetzt gehypt wird, ist ja auch wieder nur eine kleine Fraktion von dem, was eigentlich KI ist. Ja. Und was wir allerdings merken, ist, dass mit der Power dieser großen Unternehmen, also Microsoft, / ChatGPT, Google, Amazon, also alle, die da in dem Bereich unterwegs sind, wir werden in bestimmten Bereichen von dem, was wir bei der Evana getan haben, natürlich jetzt links überholt, weil diese Systeme, diese Large Language Models halt deutlich mächtiger sind und wir bestimmte Dinge, die wir mit sehr viel Arbeitsaufwand und sehr viel Programmieraufwand programmiert haben, heute irgendwie über Azure Cognitive Services billiger einkaufen können und mit einer besseren Leistung das ganze Thema Extraktion hinbekommen. Wobei mir die Kollegen sagen, dass das Thema Kategorisierung von Dokumenten über unsere bestehenden Algorithmen bei der Evana halt immer noch besser funktioniert und gut funktioniert. Also insofern arbeiten die Kollegen gerade an einer Mischung auf beiden Welten, was total clever ist. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein grundsätzliches PropTech-Missverständnis, dass man Technologien neu entwickeln muss. Also das, was wir in der mobilen Branche brauchen und auch in den nächsten 50 Jahren brauchen können, gibt es dann alles. Ja. Also es geht nicht darum, grundsätzlich neue Technologien zu entwickeln, sondern es geht darum, die vorhandenen Technologien, generische Anwendungen, wenn man über Applikationen spricht, dass man die konfiguriert auf die Immobilienbranche anwendet, viel Arbeit in das Thema Daten, Data Governance reinsteckt, ja, und dann ist da eine ganze Menge möglich. Und ich spreche mit vielen Unternehmen, die jetzt auch tatsächlich diesen Weg gehen und jetzt nicht sagen, ich hole mir eine PropTech-Lösung, sondern sagen, wie kann ich meinen Microsoft Suite, wie kann ich die so nutzen, dass meine Arbeitsprozesse verbessert werden, ja, und dass ich eine einheitliche Datenbasis habe und so weiter. Also das ist Microsoft oder auf Google-Basis oder auf Oracle-Basis oder auf SAP-Basis, das ist egal. Ja. Aber die Idee, dass man from scratch ein neues Programm schreiben muss, dass man from scratch irgendeine neue Technologie entwickeln muss, ist nach meiner Auffassung eine Sackgasse.
Das finde ich spannend, aber auch passend, weil ich habe auch gelesen, dass du oder ihr mit THP in 2011 schon ein Datenbanksystem hattet und auch viel Geld für die damalige Zeit aus meiner Sicht investiert habt. Also diese Erfahrung, dass man selbst da relativ viel machen kann, hast du da dann schon relativ früh gemacht, oder?
Ja, das war im Prinzip ein Ansatz, den ja auch einige verfolgen. Wir hatten seit 2006 hatten wir Softwareentwickler angestellt bei uns, die offener relativ, also das war Java und SQL basiert, also das war im Prinzip eine Anwendung für uns gemacht haben, um die Bewertung von Immobilien, praktisch die Arbeitsabläufe dort zu automatisieren und zu digitalisieren. Das haben wir aber nicht gemacht, um mit diesem Programm Geld zu verdienen, sondern das haben wir gemacht, um sozusagen unsere eigene Arbeit effizienter zu machen, was uns die Möglichkeit gegeben hat, halt mit einem verteilten Team zu arbeiten, weil alle auf derselben Marktdatenbasis gearbeitet haben und uns die Möglichkeit gegeben hat, effizienter auch Checks und Vollständigkeitskontrollen und so zu machen. Also wir haben, glaube ich, 20-25% effektiver gearbeitet, weil wir das getan haben und natürlich uns preislich trotzdem an den Marktpreisen orientiert haben, weil das auch ein sehr profitables Thema, so dass wir das auch wieder in die Entwicklung investieren konnten. Und wir haben dieses Programm, das hatten wir mal auf den Namen Walter getauft, ja, also dieses Bewertungsprogramm, und haben, das gibt es immer noch, es wird immer noch weiterentwickelt. Der Chefentwickler ist immer noch Mitarbeiter bei CBRE und das Programm wird jetzt auch international bei CBRE genutzt. Ja. Also insofern, das ist jetzt was, das habe ich nie gehypt, das war jetzt für mich nie ein Selbstzweck, ja, aber sicherlich, es gab durchaus einige Wettbewerber damals, der Name schaltet mir jetzt gerade nicht ein, vom Fraunhofer Institut zur Ausgründung, die mittlerweile, glaube ich, auch von irgendjemand gekauft worden ist, die auch ein ähnliches System hatten, was aber einen anderen Ansatz hatte. Da wollte man eben nicht Technik an den Hilfsmittel an die Hand geben, zu einer Einschätzung von Immobilien zu kommen. Und bei uns war es ja eher ein Werkzeug für Spezialisten, was ich im Übrigen als den, nicht erstaunlicherweise, als den besseren Ansatz sehe. Wir müssen es schaffen, dass die Digitaltechnik so einfach wird und so, sag mal, bedienbar wird, dass sie wieder in die Hand von Fachexperten gelegt werden kann, dass du also nicht Programmierer sein musst, um den Rechner was machen zu lassen, was du brauchst. Und da sehen wir ja mit den ganzen Low-Code, No-Code-Themen und auch mit, sag mal, der KI-Unterstützung bei Programmierfunktionen sehen wir ja diesen Schritt dahin. Ja, also ich denke mal, historisch gesehen könnte es durchaus der Fall sein, dass diese Disziplin der Softwareentwickler in ihrer Bedeutung auch ein Stückchen zurückgeht, ja. Eigentlich Power to the people, aber so die Power wieder an die Fachexperten gegeben wird.
Ja, also das glaube ich tatsächlich auch, und damit gehen natürlich dann auch einher, dass ganz andere Rollen noch wieder verschwinden in dieser Übersetzungsfunktion, die du am Anfang deiner Karriere auch hattest zwischen IT und Fachexperten, ne, die dann irgendwie dafür sorgen, dass das, was der Fachexperte möchte, auch in der IT ankommt und nicht was ganz anderes. Wir sind jetzt schon ein bisschen eingetaucht in Unternehmensinnovationen, auch wenn du gesagt hast, das war für dich ganz selbstverständlich, dass ihr das gemacht habt. Ihr seid mit THP dann in einen Zusammenschluss gegangen, der Valtec hieß, und habt das Unternehmen an CBRE 2014 verkauft. Und du hast dann, etwas später wohlgemerkt, aber doch den Head of Innovation EMEA gemacht bei CBRE. Wie fühlt sich Innovation dann ganz anders an in so einem Unternehmen?
Naja, das ist auch eine interessante Entwicklung gewesen, weil wir haben, also das Unternehmen, das bin ich auch dankbar dafür, hat entdeckt, dass in dem Kern, den sie da erworben haben, mehr als nur ein technischer Dienstleister steckt, sondern dass da ein bisschen Querulantentum und Weiterdenkentum drin steckt. Und wir hatten das Gefühl, dass sie das selber ganz gut gebrauchen konnten. Und ich habe in dieser Rolle, also die ist ja neu und die ist eigentlich fast für mich entwickelt worden, um mich da länger zu halten, wenn ich das mal so arrogant sagen darf. Ja. Ich habe da angefangen und selber sozusagen meine Arbeit kreiert. Und wir haben insgesamt in dieser Funktion drei Teilbereiche gehabt. Das eine war das klassische PropTech-Scouting, ja, also zu wissen, was ist wo auf der Welt oder in unserer jeweils jeweiligen Region, was passiert da, was kommt an neuen Entwicklungen, was fragen unsere Kunden nach, was machen unsere Wettbewerber, wo wird Geld investiert. Ja. Deswegen hat man mich halt auf diesen ganzen PropTech-Konferenzen in der Welt rumlungern sehen und mit Leuten reden sehen und so weiter. Das war also der eine Teil. Der zweite Teil war der Aufbau eines internen Innovationsmanagements, also wirklich zu sagen, unsere Mitarbeiter sind tatsächlich unser wichtigstes innovatives Asset, und gerade in so einer sehr verteilten, sehr großen Organisation gibt es halt tausende von Menschen, die Ideen haben, und die muss man irgendwo sichtbar machen. Wir haben da also so ein Innovationsmanagement-Tool eingeführt innerhalb des Unternehmens. Wir haben Innovationswettbewerbe eingeführt. Das praktisch ist der zweite Teil gewesen, also sozusagen die internen Prozesse oder die internen Ideen umzusetzen. Und der dritte Teil, dann basierend auf den Erkenntnissen, die wir daraus gewonnen haben, ist so eine Digitalberatungsunit aufzubauen, die sozusagen die Kunden auf dieser Journey mitnimmt. Und alle diese drei Bereiche existieren in der einen oder anderen Form im CBRE immer noch und ja auch ganz gut rum. Also man hat dann schon gemerkt, dass man in der Zeit, die man es gemacht hat, so Dinge auf den Weg gebracht hat, die sich nicht alle in die Richtung jetzt weiterentwickeln, wie man es mal gedacht hat. Da wollte es ja völlig natürlich werden. Umstände sich ändern, Personen sich ändern und so weiter.
Du hast gerade schon gesagt, du warst sehr viel unterwegs, dann auch in dem PropTech-Szene, auch international. Kennst die jetzt wahrscheinlich so 8-7 Jahre sehr intensiv. Wie hast du die Entwicklung in dieser Zeit wahrgenommen, der Personen, aber auch der Unternehmen und der Produkte dort?
Na ja, gut, es war eine große Begeisterung und es war, denke ich mal, ist jetzt die Begeisterung ist einer gewissen Desillusionierung gewichen. Ich glaube, wir mussten alle lernen, dass der große Wurf, sag mal, übergreifend nicht funktioniert, aber dass es durchaus bestimmte Inseln gibt, wo man digital vorankommt. Also wenn es um die Digitalisierung von Gebäuden selber geht, denke ich mal, sind wir sehr viel weitergekommen, wenn es diese Smart Building Geschichten in der einen oder anderen Weise, die Steuerung von technischen Systemen in Gebäuden, sind wir sehr viel weitergekommen. Wir haben in bestimmten Teilbereichen, also da, wo Nevada und andere tätig waren, haben wir, sagen wir, das Thema des Managements ein Stück weit vereinfacht, ohne da, wo wir noch, glaube ich, noch keinen Durchgriff haben, ist der voll digitalisierte Asset Manager, der alle Funktionen vom Investment Management bis zum Facility Management in einer Plattform abbildet. Also da gibt es viel zu viele Probleme, Widersprüche und so weiter. Das wird noch eine Weile dauern. Ich denke mal, wir haben da Erfolg, wo es Regularien gibt, dadurch, dass die ganze ESG-Thematik sehr viel stärker reguliert wurde und kodifiziert wurde, werden wir da auch noch weitere Fortschritte sehen. Also ich denke mal, es gibt verschiedene Gründe, warum ich glaube, wir die Digitalisierung in der Immobilienbranche ein Stück weit falsch angegangen haben, aber aus diesen Fehlern auch lernen können und das im nächsten Schwung besser machen. Und verschiedene Ansätze dafür. Also die Digitalisierung braucht Größe. Ja, also du musst eine gewisse Marktmacht entweder als Anbieter oder als Nachfrager haben. Und dann kannst du eben sagen, ich erreiche diese Größe über Netzwerk oder was auch ein valider Ansatz ist, kann man von Adam Newman jetzt halten, was man will, aber der bei WeWork halt sehr konsequent gedacht war und bei Flow jetzt bei seinem Housing-Thema auch sehr konsequent gedacht ist und bei Grofius auch relativ konsequent gedacht ist. Also auch was ich gerne höre, die geschlossenen Systeme haben durchaus auch einen Vorteil, also dieser Apple-Ansatz, Hardware, Software und Inhalt miteinander zu verbinden. Die Kooperation Modelle haben bisher noch nicht gezeigt, dass sie wirklich durchgreifend funktionieren. Diese ganze API-Geschichte ist halt ein extremer Pain in the ass. Und ja, also ich glaube, das ist ein anderer Podcast, sich über die Ansätze und Wahrscheinlichkeiten von erfolgreichen Digitalisierungs- und Technologisierungsbemühungen in der Branche zu unterhalten.
Ja, die Klarheit in der Analyse gefällt mir. Ich habe dazu passend noch eine Frage, die auch wieder ein bisschen darauf zurückgreift, was du gesagt hast, warum Waltec quasi bei CBRE gut reingekommen ist oder warum das spannend für die war. Wir haben zumindest aus meiner Sicht in der PropTech-Zeit ganz viele gute und schlaue Köpfe bekommen, die außerhalb der Branche in die Branche reinkamen und so ein bisschen das, was du als Querulantentum beschrieben hast, da auch betrieben haben, also Dinge hinterfragt haben, Dinge verändert haben. Jetzt ist so ein bisschen die Gefahr, dass die wieder verschwinden, weil die sagen, hey, das funktioniert alles nicht und diese Branche ist mir eigentlich zu langsam und zu doof. Glaubst du, das ist so oder werden wir die behalten und werden die dann anderswo wirken?
Ich glaube, dass wir einen bestimmten Satz davon nicht halten können, nämlich die aus der Finanzindustrie und aus anderen Industrien halt sehr viel stärker skalierende Systeme gewohnt sind. Also ich meine, der Trick, der viele Brains in die Digitalisierung gezogen hat, der ist ja der Wahnsinn, dass du, ich meine, guck mal, ich habe mein Unternehmen verkauft, da hast du über einen Multiplier von 5-7 auf den Gewinn der letzten 3 Jahre geredet, ja, und bei einem Tech-Unternehmen redest du über einen Multiplier von 10 auf die Umsatzerwartung in 3 Jahren. Also es ist im Prinzip, die Bewertungsmaßstäbe sind völlig aus dem Ruder gelaufen und das ist in stark skalierenden Geschäftsmodellen, die im B2C-Bereich oder auch im Finance-Bereich möglich sind oder im Spielebereich, ist das möglicherweise angemessen, aber du wirst diese Skalierungserwartung wirst du in der Immobilienbranche nicht hinbekommen. Ja, und deswegen glaube ich, dass wir die Leute, die woanders sehr viel schneller quasi im Einsatz Geld verdienen können, vielleicht nicht bekommen. Aber ich denke mal, dass wir gerade mit den Entwicklungen hinzusagen, lass uns doch mal die Technik anwenden, die es da draußen gibt und für unsere Branche spezifizieren, dass wir da schon jetzt wieder auf einem Dampfer sind, der diesen, wir werden alle schnell Reichheit wegnimmt und sagt, okay, lass uns mal um unsere Kunden kümmern, um die Immobilien kümmern, um die Umwelt kümmern und Technologie dafür nutzen, wofür sie eigentlich gedacht ist, nämlich ein besseres Nutzungserlebnis, eine höhere Effizienz, weniger Ressourcenverbrauch etc.
Das ist ein super Stichwort für meine Abschlussfrage, um die Immobilie kümmern, um die Umwelt kümmern, am besten in Kombination. Ich habe gesehen, dass du letztes Jahr einen Vortrag gehalten hast zum Thema ESG und der den Titel hatte, die ESG-Debatte braucht pragmatisches Handeln. Was heißt das?
Wir haben die Regulatorik, die gerade die europäische Regulatorik hat, das ESG-Thema in der Branche nach meiner Auffassung das Pferd von hinten aufgesattelt. Ja, also wir haben Gesetzgebung oder Reporting-Vorschriften, die an der Finanzierung der Immobilie hauptsächlich hängen und demzufolge die Banken als Hilfsservice für ESG-Fragen in der Immobilie eingeführt haben. Und wir müssen eigentlich wieder dazu kommen, dass wir aus der Technik der Immobilie, aus der Bewirtschaftung der Immobilie heraus gedachte Lösungen entwickeln. Also das ganze Thema betrachten über eine Bepreisung von CO2 und die Kosten für fossile Rohstoffe. Da kriegen wir schon einen Hebel hin, der uns dazu zwingt, unsere Wärmeerzeugungs- und Wärmeversorgungssysteme neu zu denken, die besser zu regeln, zu steuern. Wenn man sich überlegt, dass die Energieeffizienzklassen überhaupt keine Aussage darüber treffen, dass wir, wie viel tatsächlich Energie verbraucht wird in Energieeffizienzklassen, G bis E Häusern wird im Schnitt nicht mehr in Energie verbraucht tatsächlich als in C bis D Klassen und trotzdem will man die unteren Klassen mit einem Nutzungsverbot versehen. Das ist völlig irrational, vor allem wegen der Werte und der grauen Energie, die du vernichtest oder nochmal zusätzlich reinsteckst. Ja. Und ich glaube, wir müssen schauen, dass wir von dieser, sag mal, gut gemeinten, aber schlecht gemachten Regulatorik zu einer praktikablen und on the ground umsetzbaren Lösung kommen. Und wir dürfen nicht aus dem Auge verlieren, dass wir derzeit bei ESG nur über E und bei E eigentlich auch nur über den Energieverbrauch in der Nutzungsphase nachdenken und alles andere eigentlich außen vor lassen. Und ich rede manchmal von S&G, ich rede einfach davon, dass zum Beispiel auch das Thema zirkuläres Bauen, ressourcensparendes Bauen gehört, dass wir auf der Erde wahrscheinlich keine Energie, aber doch sehr wohl ein Materialproblem haben, ja, dass wir uns um das Thema Biodiversität kümmern müssen, was ein Stück weit damit zu tun hat, wie sich Gebäude in ihre Biotope einbetten und die Frage, wie viele unberührtes Land müssen wir noch berühren, um drauf zu bauen. Ja. Also das sind für mich die zentralen Fragen und dieses Ganze, ob ich jetzt einen Artikel 7, 8 oder 9 Fonds habe, das geht mir auf Deutsch gesagt, am A vorbei.
Klare, aber ehrliche Schlussworte gefällt mir. Vielen Dank, Thomas, für die diversen Einblicke in so ein bisschen die Entwicklung der Immobilienbranche die letzten 20 Jahre und die Verzögerung in der Entwicklung, wie du es genannt hast, und auch ein bisschen voraus, was sich vielleicht tun kann und darf, wenn wir die Verzögerungen ein bisschen kürzer machen wollen. Hat mir Freude gemacht, dir zuzuhören, mit dir zu sprechen.
Ja, gleichfalls, Jakob. Und danke für die Möglichkeit, hier meine Meinung zu äußern und sicherlich gibt es an der einen oder anderen Stelle weitere Berührungspunkte.
Danke, bis bald, Thomas.
Ciao.
The Property, der Podcast für Immobilienentscheider.